Ja, ich denke, die meisten von uns haben in dieser Woche die ersten Türchen im Adventskalender geöffnet. Und wer Kinder hat, bei denen zu Hause ist das noch ein bisschen spannender, diese Türchen zu öffnen. Und nicht nur den Kindern geht es so, dass man eigentlich schon immer gern ein weiteres öffnen würde. Und am allerliebsten würde man natürlich dieses ganz große am Ende öffnen, das letzte Türchen, um einfach mal reinzuspiegeln, was denn Schönes zuletzt wartet in diesem Adventskalender. Wenn Gottes Wort, die Bibel, ein Adventskalender wäre, wenn wir also so einen Bibel-Adventskalender hätten, dann wäre das erste Türchen die Schöpfung gewesen, ein Bild von der Schöpfung. Am zweiten Tag hätten wir dann sehr wahrscheinlich ein Bild gehabt vom Garten Eden, wie der Mensch und die Tiere. Und am dritten Tag hätten wir sehr wahrscheinlich ein Bild vom Sündenfall gehabt. Am vierten Tag, gestern, hätten wir ein großes Schiff gesehen, die Sintflut. Und heute Morgen hättet ihr ein Türchen geöffnet und ihr hättet den Turmbau zu Babylon beobachtet. Und heute, Geschwister, machen wir etwas, was man ja sonst nicht tun darf. Wir öffnen heute Morgen das letzte Türchen. Wir gehen ganz nach hinten und schauen uns das letzte Bild an, das die Bibel uns zeigt. Und dazu lesen wir den Text aus Offenbarung 21, wo wir das letzte Bild sehen. Wir lesen Offenbarung 21 ab Vers 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen, mit den Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, wir haben gerade reingespickelt und das letzte Bild gesehen, was hinter dem letzten Türchen steckt. Es ist ein Einblick in die Ewigkeit. Ein Bild, das für uns völlig neu ist und unbekannt. Und natürlich ist es schwer zu verstehen, oder man kann viele Zugänge kriegen: Was ist das für eine zeitliche Zuordnung? Welches theologische System sehe ich dahinter? Welche Auslegungszugänge? Ist das jetzt wörtlich? Ist das geistlich zu verstehen? Aber das können die Theologen reden. Mich hat interessiert, was will Gott mir auf diesem letzten Bild zeigen? Warum zeigt er mir dieses letzte Bild und was darf ich das sehen? Und wenn ich jemanden kennen würde, der schon hinter das letzte Türchen geschaut hat, die Ewigkeit gesehen hat, was würde ich ihn fragen? Ich würde ihn wohl fragen: Was hast du gesehen? Und wen hast du da gesehen hinter diesem letzten Türchen? Und genau das beschreibt unser Text. In den ersten Versen berichtet nämlich Johannes, was er sieht auf diesem Bild und was er nicht mehr sieht auf diesem Bild. Und später ändert es und Gott beginnt zu sprechen über dieses letzte Bild und es zu beschreiben, und er wird auch darüber sprechen, wer auf diesem Bild zu sehen ist und wer eben nicht auf diesem Bild zu sehen ist. Wir beginnen damit, uns Gedanken zu machen, was auf dem Bild zu sehen ist. Vers 1: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Wir gehen jetzt also auf dieses Bild zu. Wir sind noch relativ weit weg, das Türchen ist offen, wir schauen das Bild an und es ist das Bild der Vollendung. Aber noch mal ganz kurz erinnern wir uns an das erste Bild, an den Anfang, die Schöpfung, wo Gott sagt, es ist gut, ja, alles ist gut. Dann aber auch danach der Sündenfall, wo eben nicht mehr alles gut war. Im Gegenteil, Mensch und Schöpfung wurden verdorben durch die Sünde und der Fluch der Sünde wirkte. Und es führte zur Trennung von Gott und Mensch. Also sind zwei Dinge gesehen. Einmal ist die Sünde auf diese Welt gekommen und die Folgen der Sünde hat unsere Schöpfung zu Fall gebracht und verdorben. Wir gehen jetzt aber auf das Bild zu. Wir wollen uns ja mit dem letzten Bild beschäftigen. Und wir gehen jetzt von Weitem auf es zu und das Erste, was wir sehen, nichts wie vorher. Das Meer fehlt. Wir gehen nicht auf einen blauen Planeten zu, sondern er sieht anders aus. Es ist neu für uns. Und wenn es auch, je nachdem, ob es wortwörtlich auslegt oder nicht, es ist so auffällig, dass das Meer nicht mehr da ist. Ich gehe von einer wortwörtlichen Auslegung aus und doch erinnert mich dieses Wort an andere Bibelstellen, an andere Prophezeiungen wie Daniel, der die Vision hat von den Tieren, wo das Böse aus dem Meer hervorsteigt. Ich denke an Jesaja, der beschreibt die Rebellion der Völker als das Tosen der Meere. Und auch die Offenbarung zeigt ja, wie das Tier aus dem Meer steigt. Und ob wir es jetzt wörtlich oder geistlich auslegen, mich tröstet der geistliche Gedanke, das Meer ist nicht mehr. Weil das Böse kann nicht mehr hervorsteigen. Es gibt keine Keimzelle der Sünde mehr, die hervorsteigen kann. Es ist keine Keimzelle der Sünde auf diesem letzten Bild zu sehen. Das Meer, also der Ort, wo Sturm, wo Unruhe ist, wo mich vertilgen will, wenn ich den Blick auf Jesus verliere. Ja, Petrus beschreibt diesen Ort, dieses letzte Bild als ein Ort, wo Gerechtigkeit wohnt. Und mir macht das Bild eines klar, wenn wir so darauf zugehen, die Ewigkeit, das Paradies, der Himmel oder wie wir es nennen, ist kein transzendenter Ort, wo wir irgendwie wie im Traum erleben werden. Nein, die Ewigkeit ist genauso real und genauso echt wie das Leben heute. Die Ewigkeit ist zum Anfassen, sie ist zu ergreifen. Der Himmel ist kein fiktiver Ort, wo ich mal auf einer Wolke mit einer Harfe sein werde. Ich werde meine Wohnung haben, werde die verlassen, werde auf Straßen durch Grünanlagen gehen und meinen Dienstplatz von Gott einnehmen. Ich habe für mich selber neu entdeckt, hey, die Ewigkeit, die ist echt, die ist real. Ein Ort, den ich erleben und spüren werde, ähnlich wie ich jetzt auch mein Leben empfinde und spüre. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Nun kommen wir diesem Bild etwas näher. Wir sehen schon mehr. Wir fokussieren da drauf und sehen jetzt eine Stadt, die von Gott her vom Himmel auf diese neue Erde kommt. Also ein fertiges Jerusalem, welches Gott im Himmel, in seinem Himmel bereitet hat, landet jetzt auf dieser neuen Erde. Und nächsten Sonntag werden wir uns mit diesem neuen Jerusalem beschäftigen und staunen über dessen Herrlichkeit. Und es ist nicht mehr das irdische Jerusalem, es ist ein neues. Und ich sehe darin natürlich auch eine wortwörtlich reale Stadt, die da sein wird. Aber ich sehe auch diese geistliche Dimension. Ich muss an das Wort Gottes denken, wo von uns spricht, von uns als Gemeinde, von uns allen zusammen. Wenn es heißt, wir sind Säulen des Tempels. Wir sind darin eingebaut. Wir sind Gottes Bau und dass wir lebendige Steine sind, die Gott braucht, um das zu bauen. Das Ankommen von diesem neuen Jerusalem auf dieser neuen Erde wird verglichen mit einer geschmückten Braut. Das heißt, er versucht hier ein Bild zu nehmen, das Bild der Ehe, die engste menschliche Beziehung, die man hier als Bild irgendwie nehmen kann, um zu beschreiben, was da gerade passiert. Dass diese Geschmückte in Heiligkeit, dass diese Braut kommt und wir sehen darin, wie Gemeinde und Gott vereint werden an einem gemeinsamen Wohnort. In diesem näheren Fokus erkennen wir, dass es hier darum geht, dass ein neuer Wohnort von Mensch und Gott beschrieben wird. Und wir gehen jetzt noch näher und versuchen, diesen Wohnort noch genauer anzuschauen. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Johannes berichtet im ersten Vers, ich sah, im zweiten Vers, ich sah, jetzt im dritten Vers, ich höre. Wen hört er da denn? Es ist nicht Gott. Es ist nicht der, wo auf dem Thron sitzt, weil diese Stimme beschreibt ja, was der auf dem Thron tut. Er wird die Tränen abwischen, er wird neu machen. Aber diese Stimme hat für mich genug Autorität. Sie kommt vom Thron her und spricht jetzt und beschreibt das Zelt Gottes. Also das Bild für die Begegnung von Gott und Mensch im Alten Testament. Dieses Bild gebraucht er jetzt. Er wird nämlich bei den Menschen wohnen. Und Gott wird in der Mitte von den Menschen sein als Gott. Alles wird sich um ihn drehen und bei ihm sein. Gott verlegt seinen Wohnort und die Städte, die er da gerade bereitet, verlegt er von seinem Himmel auf diese neue Erde. Gott verlegt seinen Wohnort, um mit uns in Ewigkeit zu leben. Der Ezekiel beschreibt es mit Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Und Jesaja mit Immanuel, Gott ist mit uns. Das wird dann voll sein. Gott kommt uns hier sehr, sehr nahe. Und wisst ihr, Gott ist uns schon mal so nahe gekommen. Und das feiern wir an Weihnachten. Gott ist in Jesus Christus im Fleisch auf diese alte, gefallene Erde gekommen. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und er beauftragte uns, seine Nachfolger, und sagte uns in die Augen, ich bin bei euch, ich bin bei euch. Und er gab uns den Heiligen Geist, um in uns zu sein. Das heißt, daher erleben wir alle gerade schon einen Teil dieser Herrlichkeit, was es heißt, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und wie herrlich wird erst dieses letzte Bild sein, wenn wir mit Gott ganz zusammenleben. Es ist wie eine Verlobungszeit. Als ich mit meiner Frau verlobt war, war sie noch eine Zeit lang in der Türkei. Und wir wussten, dass es real ist, dass wir mal heiraten werden. Ich wusste, sie ist real, ich bin real. Wir haben uns per Skype halt unterhalten können, per Telefon. Wir haben uns besser kennengelernt, aber eigentlich haben wir nur auf eins gewartet. Auf diesen Moment, wo wir uns endlich sehen, in den Arm nehmen können und wirklich zusammenleben. Und genauso ist es doch jetzt zwischen uns und dem Herrn. Er ist real. Wir können mit ihm reden. Wir dürfen ihn besser kennenlernen. Und wir sehnen uns doch nach diesem Moment, wo das alles dann zusammengeführt wird, was wir jetzt schon erleben. Wir wechseln jetzt aber von dem, was zu sehen ist, auf das, was eben nicht zu sehen ist, auf diesem letzten Bild hinter dem letzten Türchen. Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und damit, mit diesem, was nicht zu sehen ist, hat ja schon Vers 1 begonnen. Das Meer ist nicht mehr zu sehen. Und ich habe mich ganz ehrlich gefragt, Mann, warum wird mir hier beschrieben, was nicht zu sehen ist und mich interessiert, was zu sehen ist? Warum beschreibt er, was nicht zu sehen ist? Aber versuch du mal einem Blinden die Farben zu erklären. Jemand, der noch nie gesehen hat, einen Sonnenaufgang zu beschreiben. Ihm zu erklären, wie herrlich ein blauer Himmel ist. Es gibt keine menschlichen Worte, um diese Dinge greifbar und erfassbar zu machen. Die Tränen abwischen. Der Tod, die Trauer, Geschrei, Schmerz. Woher kommen diese Dinge? Woher sind diese Dinge? Das sind alles Folgen der Sünde, die hier beschrieben werden. Und ja, physischer und auch seelischer Schmerz kann wehtun, kann uns zermürben auf unserem Weg. Und sind wir ehrlich, und das ist auch richtig so, wir versuchen es zu verhindern. Wir versuchen es zu lindern. Aber dieser Schmerz, der wird einfach weg sein. Der darf uns dann nicht mehr beherrschen. Er wird weg sein. Tod, Trauer, Geschrei, Schmerz, die finden alle ihren Ursprung in dem zweiten Türchen oder dritten Türchen, im Sündenfall. Da findet das alles ihren Ursprung. Und ihr Ende wird es finden auf diesem letzten Bild. Das Ende von all diesen Dingen. Auch der Tod. Und wisst ihr, was ist der Tod? Der Tod ist ja der Vollstrecker des Urteils der Sünde. Der Vollstrecker der Urteil, vom Urteil der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dieser Vollstrecker, der kann abgeschafft werden. Den braucht es nicht mehr. Die Herrlichkeit wird mit diesem Nicht-Existieren von diesen Dingen beschrieben. Und es ist nicht in Worte zu fassen, welche Herrlichkeit es ist. Aber ich habe mich wirklich gefragt, was ist denn der Grund, dass jetzt auch die Folgen der Sünde unwirksam geworden sind? Es steht in unserem Text, denn das Erste ist vergangen. Ja, obwohl für uns ja die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt ist, durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, leiden wir ja alle an den Folgen der Sünden. Wir werden auch krank. Wir werden auch von Sünde angegriffen. Wir erleiden auch Trauer und Schmerz. Und auch wir sterben. Ja, wir sind erlöste Kinder, befreit von der Macht der Sünde. Und doch leidend an den Folgen der Sünde in dieser gefallenen Schöpfung. Aber erst, wenn das Erste vergangen sein wird, also die gefallene Schöpfung nicht mehr da ist, sind auch die Folgen der Sünde weg. Und jetzt verstummt diese Stimme vom Thron her. Und dann spricht Gott über das letzte Bild. Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Jetzt redet der, der auf dem Thron sitzt, mit der mächtigen Aussage: Siehe, ich mache alles neu. Und wisst ihr, das ist die gleiche Vollmacht, die wir schon in 1. Mose 1 lesen. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Mit dieser Vollmacht spricht hier die Stimme vom Thron, dass er alles neu macht. Und mir zeigt es, dass es hier nicht um eine Erneuerung der Erde geht, sondern es geht hier um eine Neuschöpfung der Erde, wie in 1. Mose 1. Und Jesaja bezeugt das auch im Kapitel 65, redet er von neuen Himmel, neue Erde und sagt, dass Gott spricht: Ich schaffe eine neue Himmel, neue Erde. Schaffen. Und das ist das gleiche Wort, wie in 1. Mose 1 benutzt wird, wo es heißt: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und er sagt hier ganz klar: Ich mache alles neu. Nicht der Mensch macht alles neu, so wie es manchmal die Stimmung im Volk ist. Wir retten diese Welt, wir machen alles besser. Und auch Christen mitgehen und versuchen, irgendwie diese Welt wieder zu einem erneuerten Ort zu machen. Unsere Aufgabe ist es, diese Schöpfung zu bewahren, nicht sie zu erneuern. Denn auch der Antichrist wird genau dieses Versprechen geben: Frieden und Erneuerung der Dinge. Aber neu bedeutet neuartig, also etwas, was wir davor nicht gekannt haben. Es ist nicht einfach etwas Aufpoliertes, das nachher wieder wie neu glänzt. Das letzte Bild ist kein Update oder keine Verbesserung. Nein, es ist komplett neu, eine vollkommene neue Schöpfung. Und wisst ihr, es braucht diese neue Schöpfung. Es braucht sie, damit es eben heißt, das Erste ist vergangen. Damit die Folgen der Sünden ganz ausgelöscht werden. Und das soll Johannes jetzt aufschreiben. Das steht da extra, er soll es aufschreiben, ja, damit es amtlich ist, damit es Siegel hat, damit es klar ist, das ist gewiss und wahr und darin gibt es nichts zu ändern. Es ist wahrhaft, gewiss und zweifellos. Gott macht alles neu. Und wisst ihr, dieses alles hat mich am meisten und am tiefsten betroffen hier, dass er alles neu macht. Denn wisst ihr, Geschwister, mit was er begonnen hat, alles neu zu machen? Nicht mit der Schöpfung. Er hat mit dir und mit mir begonnen. Alles neu zu machen, beginnt bei uns. Er hat zuerst unser Herz erneuert. Er hat zuerst das Geschöpf erneuert und dann wird er die Schöpfung erneuert. Er gab uns ein neues Herz, genau dieses Herz, wo ja die Quelle der Sünde drin steckt, wo ja das Böse hervorkommt. Das hat er als erstes neu gemacht. Uns, Geschwister, hat er zuerst neu gemacht. Er nennt uns mit diesem neuen Herz eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und das macht klar, dass die Ewigkeit beginnt mit der Wiedergeburt. Wir haben dann ein neues anlaufendes Leben mit der Wiedergeburt begonnen. Unser irdisches Leben von jedem von uns hat ein Ablaufdatum drauf. Unser Leben läuft aus. Wir haben ein ablaufendes Leben, wo es fertig sein wird. Jeder von uns wird sterben. Unser Leben läuft ab. Und ich frage mich, warum ich mich so auf mein ablaufendes Leben konzentriere, während der Herr schon ein neues anlaufendes Leben in mir begonnen hat, das zur Ewigkeit hinführt. Ich muss bekennen, dass ich mich so mit meinem ablaufenden Leben beschäftige und mich darum drehe, dass ich mein anlaufendes Leben vernachlässige und mich nicht darauf konzentriere, mich an die Ewigkeit zu gewöhnen und mir dieses alte Leben, das ablaufende Leben abgewöhne. Das hat mich an diesem Text so glücklich gemacht. Wisst ihr, auch dieser Blick, dass jetzt die neue Kreatur, die der Herr in uns begonnen hat, vereint wird mit diesem neuen Himmel und ein gemeinsamer Wohnort da sein wird. Wir, die neue Kreatur, wir sind doch heimatslos auf dieser Erde, auf dieser gefallenen Schöpfung. Wir warten doch auf unsere Heimat, die ewige Heimat für das angelaufene Leben, das doch schon begonnen hat in uns. Und diese Heimat wird vorbereitet und die Vereinigung steht vor uns. Irgendwann öffnen wir das letzte Türchen und danach sehnen wir uns doch. Wir sind doch Fremdlinge auf dieser Welt, oder? Fremdlinge. Und Gott sagt, dass diese Ewigkeit in unserem Herzen ist. C.S. Lewis hat treffend gesagt, wenn wir in uns eine Sehnsucht entdecken, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Ja, wir sind für eine andere Welt geschaffen als neue Kreaturen. Und nun ruft Gott vom Thron her die triumphalsten Worte. Nämlich er sagt, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Es ist geschehen. Und mich erinnert dieses Wort, als ich das gelesen habe, das ist so in mich gedrungen und ich habe nur daran gedacht, wie unser Herr Jesus Christus am Kreuz ist und spricht, es ist vollbracht. Und was hat unser Herr Jesus Christus am Kreuz vollbracht? Er hat die Sünde besiegt, er hat bezahlt für den Lohn der Sünde und hat mit seiner Auferstehung es überwunden, die Sünde besiegt. Es war vollbracht. Ein Opfer wurde gebracht, damit wir ein neues Herz haben können und für diese Ewigkeit bereitet werden, ein anlaufendes Leben haben und Gemeinschaft mit Gott und Mensch ist wieder möglich, obwohl wir noch auf dieser gefallenen Schöpfung leben müssen. Und nun spricht Gott, es ist geschehen, vom Thron her. Ja, was ist geschehen? Was ist gerade geschehen? Die gefallene Schöpfung ist abgeschafft. Nicht nur neue Herzen, sondern eine neue Schöpfung ist geschehen. Es ist der Ausruf der Vollendung aller Dinge. Es ist geschehen. Und für mich war das ganz neu, das zu sehen. Und nun sind auch die Folgen der Sünde beseitigt. Der gesamte Heilsplan Gottes nach seinem Willen hat sich erfüllt. Es ist geschehen, wie er es gesagt hat. Und wisst ihr, dafür werden wir das Lamm in alle Ewigkeit anbeten, dass genau das geschehen ist. Und zwischendrin, zwischen diesem es ist vollbracht und es ist geschehen, da zwischendrin ist die letzte Zeit, die Endzeit, in der wir leben. Seit dem vollbracht bis zu dem es ist geschehen. Und wenn wir an das ganz erste Bild denken, wo es heißt es werde, in 1. Mose, und an das letzte Bild, alles neu, da zwischendrin hat Gott die ganze Weltgeschichte geschrieben. Und alles liegt in seiner Hand. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Alles wird kommen, wie unser Herr es gesagt hat. Nichts wird das ändern. Und damit ist jetzt die Betrachtung, was zu sehen ist auf diesem Bild und was eben nicht zu sehen ist, beendet. Und wir sehen sogar noch, was Gott hier tut. Im Vers 6b. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Ja, Gott gibt an diesem neuen Ort jetzt die Quelle des Lebens. Und diese Quelle, die haben die Juden schon lange erwartet. Wisst ihr, die haben Hesekiel gehabt, die Prophezeiung von Hesekiel im Kapitel 47, wo gesagt wurde, dass irgendwann mal ein Strom vom Tempel ausgehen wird und dieser Strom, der wird bringen Leben, Gesundheit, Frucht für ihr Land und für sie. Und seit da warten die Juden, dass dieser Strom endlich beginnt. Sie ersehnen diesen Strom des Lebens, dass sie davon nehmen können. Und so hat sich in der jüdischen Tradition zur Zeit Jesu eine Symbolhandlung eingebürgert, nämlich dass am letzten Tag des Laubhüttenfests der Hohepriester einen goldigen Krug genommen hat, runter zur Siloa-Quelle ging, Wasser geschöpft hat und wieder hoch ist vor dem Tempel. Und vor dem Tempel hat er diesen Krug ausgegossen. Und die Menschen haben auf dieses Wasser geguckt, wie es auf den Boden kommt, in der wirklichen Hoffnung, dass jetzt diese Quelle entspricht für ihr Leben, nachdem sie sich so sehnen. Und jedes Jahr wurden sie enttäuscht und die Quelle ist natürlich noch nicht entsprungen. Und vielleicht war es genau vor 2000 Jahren so, als wieder dieser Krug ausgegossen wurde und das Wasser auf den Boden getroffen ist, dass ein Mann in ihrer Mitte aufstand und sagte, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Denn im Vers 47 im Johannes 7, da heißt es, an dem letzten Tag, am großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach. Das heißt, es war wirklich dieser Tag, der letzte Tag, wo diese Symbolhandlung gemacht wurde. Und Jesus nimmt ja immer wieder die Dinge, wo die Menschen beschäftigen, wonach sie dursten, nimmt er auf als Bild und macht hier klar, ich bin diese Quelle. Er ruft in ihren Durst hinein, ich bin es, der das ist. Und ich weiß nicht, was bei euch geschieht. Aber hier heißt es ab Vers 40, dass einige nun erkannten, dass dieser wahrhaftig der Christus ist. In diesem Moment, nach diesem Sehnen und Dürsten und wo sie verstanden haben, dass dieser Mann es ausruft, haben sie den Christus erkannt. Und ich wünsche auch dir, dass du ihn erkennen darfst, dass du dich sehnst nach diesem Leben, das er ausgießen will und uns geben will. Hörst du, wie seine Stimme auch in dein Herz ruft, komm zu mir, ich will dein Lebensdurst sättigen. Hör auf seine Einladung. Diese Einladung, die finden wir zweimal in der Offenbarung. Und jedes Mal ergänzt sie die Offenbarung mit dem Wort umsonst. Er betont die Gnade wie aus Römer 3, 24, denn umsonst gerechtfertigt, aus Gnade. Komm zu Jesus, er vergibt uns. Er hat die Schuld bezahlt, du musst sie nicht mehr bezahlen. Hör auf, ein guter Mensch zu sein oder gar ein guter Christ zu sein, wenn er es schon getan hat für uns und wir von seiner Quelle leben können. Jesus gibt uns umsonst, wenn wir es ihm bekennen, wenn wir unser ablaufendes Leben ihm hinlegen und mit ihm das anlaufende Leben leben in die Ewigkeit hinein. Und mit diesem Ausruf beginnt der Herr darüber zu sprechen, wer auf diesem Bild zu sehen ist. Denn es sind alle, die das lebendige Wasser genommen haben, umsonst. Es sind die Durstigen, es sind die Bedürftigen, die zu sehen sind, die in Demut es erbeten und angenommen haben. Die neuen Kreaturen sind auf diesem Bild zu sehen. Und er beschreibt diese Kreaturen in Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Die Überwinder sind zu sehen auf diesem Bild. Ja, durch Jesus Christus ist die Sünde besiegt und trotzdem leben wir ja eben mit diesen Folgen der Sünden hier. Und da gilt es, das mit der Kraft Jesu zu überwinden und unseren Weg zu gehen, bis zum Ende auszuharren. Und wir dürfen das auch, weil wir das letzte Türchen gesehen haben. Wisst ihr, das lässt uns überwinden, dass Jesus uns diesen Blick gibt zu dem letzten Bild, weil dieses letzte Bild ist unser Trost. Dieses letzte Bild ist unsere Hoffnung. Erlebst du vielleicht auch gerade Bedrängnis an den Folgen der Sünde auf dieser Welt? Fühlst du dich weltfremd? Stehst du am Rand und leidest an diesen Folgen? Vielleicht bist du gerade äußerlich oder innerlich am Kämpfen. Sünde und Böses will Macht gewinnen in deinem Leben. In diesem letzten Bild findest du Trost, weil es der Blick auf Jesus wendet und die gemeinsame Wohnstätte. Wenn wir aber weiter unser ablaufendes Leben uns darauf fixieren, dann vergraben wir uns in dieser Welt. Doch wenn wir das anlaufende Leben sehen, dann sind wir Überwinder dahin, wo die Ewigkeit sein wird. Und es lohnt sich zu überwinden, weil wir ein Erbe vor uns haben. Und es ist mir wichtig zu verstehen, dass hier nicht steht, wir müssen überwinden, um ein Erbe zu bekommen. Nein, sondern weil wir ein wunderbares Erbe vor uns haben, deswegen können wir ausharren, deswegen können wir überwinden. Die Erde, dieses Erbe, wo wir vor uns haben, das wird in der Offenbarung immer wieder beschrieben. Und mir ist das erste Mal aufgefallen, 8-mal steht in der Offenbarung der Überwinder. Und jedes Mal, wenn vom Überwinder der Rede ist, jedes Mal wird eine Verheißung, ein Erbe nachgeschoben, das mit dem Überwinden zusammenhängt. Essen vom Baum des Lebens bei Gott im Paradies, wer überwindet. Kein Schaden erleiden von dem zweiten Tod, wer überwindet. Vom verborgenen Manna bekommen, einen weißen Stein, einen Namen, einen neuen Namen. Macht über die Nationen, ein weißes Kleid, unlöschbar aus dem Buch des Lebens. Vater und Engel bekennen sich zu uns. Säulen im Tempel im neuen Jerusalem, mit auf dem Thron sitzend, Söhne Gottes sein. Das ist unser Erbe. Und das alles nicht durch uns, sondern nur weil wir Söhne sind. Weil wir die Sohnschaft empfangen haben. Kinder können nur unverdient erben. So wie es in 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Schaut mal auf dieses Erbe, diese Liste an und erkennt darin die unfassbare Liebe unseres Vaters, die er uns mit der Sohnschaft mitgibt. Es ist nun geklärt, wer auf dem Bild zu sehen ist. Und wir wollen jetzt auch schauen, wer auf diesem Bild nicht zu sehen ist. Vers 8. Aber die Feigen und Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Auf dem letzten Bild sehen wir keine Kreaturen oder sind keine Kreaturen zu sehen, dessen Leben abgelaufen ist. Bei ihnen hat nämlich kein anlaufendes Leben begonnen, während sie auf der alten Erde waren. Und deswegen sind sie nicht in dieser ewigen Gemeinschaft zu Gott. Die Aufzählung hier zeigt Menschen, die auf sich selbst, auf andere oder auf fremde Mächte vertrauten. Menschen, die sich von Gott distanziert haben und sich in dem ablaufenden Leben sich dem völlig hingegeben haben. Ihr Teil, also wo sie zugeteilt werden, ist die See mit Schwefel und Feuer, der ewige zweite Tod. Also das endgültige Gericht Gottes, die ewige Trennung von dieser Gemeinschaft mit Gott in diesem neuen Jerusalem. Und weil das so schrecklich ist, ist es Gottes Wille, dass kein Mensch dahin kommt, sondern jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Keiner soll da sein. Dafür gab er seinen eigenen Sohn. Ich komme zum Schluss. Wir haben nun in diesen 8 Versen einfach mal dieses letzte Bild betrachtet oder die letzte Seite mit dem Kinderbild. Und wir haben da gesehen, was auf uns wartet. Wir durften spickeln ganz nach hinten. Und mich hat es ermutigt, dass das letzte Bild, es ist gesetzt. Das letzte Bild ist fest, daran wird sich nichts mehr verändern. Niemand kann das verändern. Und auf diesem Bild wird der neue Mensch und die neue Erde zusammengeführt. Also mein großes Ziel. Und auch wenn wir ein geprüftes und leidendes Volk sind, er bereitet uns eine Stätte. Und dieses Bild ist unser Trost. Es ist wirklich unsere Hoffnung, unser Sehnen und unser Ziel. Und ich bin wirklich auch neu ermutigt, ein Überwinder zu sein. Und ich habe verstanden, dass Überwinder zu sein nicht bedeutet, dass ich mit trüben und bedrückter Stimmung durch mein Leben gehe, was ich für ein armer christlicher Tropf bin, was ich alles erleiden muss an den Folgen der Sünde. Sondern im Gegenteil, ich weiß, was nach Erde, Leid, Arbeit und Pein auf mich wartet. Deswegen darf ich als fröhlicher Christ durch die Welt gehen. Auch wenn so manches mich bedrückt und wirklich auch schwer ist, ich darf fröhlich sein. Ich sehe hinter das letzte Türchen. Und darum möchte Jesus, dass ich nicht so diesseits bezogen lebe, sondern ewigkeitsorientiert. Weil das Alte wird nicht ins Gewicht fallen, all das Leid wird nicht ins Gewicht fallen gegen dieses letzte Bild. Ich darf ewigkeitsorientiert leben. Also ich möchte mich an die Ewigkeit gewöhnen und in engster Gemeinschaft mit meinem Herrn leben. Und ich habe neu verstanden, diese 2 großen Etappen der Erlösung und Vollendung. Christus spricht, es ist vollbracht, die Sünde ist überwunden. Und Gott spricht, es ist geschehen, die Folgen sind überwunden. Und genau danach sehnen wir uns doch. So wie die ganze Schöpfung seufzt danach. Die vollkommene Vollendung. Der neue Himmel und die neue Erde, wo die neue Kreatur, wir, in ungestörter Gemeinschaft mit Gott sind. Und deswegen, Advent heißt, Jesus kommt, damit wir die neue Welt sehen, damit er uns dieses Türchen geöffnet hat. Und liebe Geschwister, lasst uns die Adventszeit nutzen, um uns an die Ewigkeit zu gewöhnen. Denn wir wissen jetzt ja, was hinter dem letzten Türchen ist. Amen.